ARD.
Manchmal frage ich mich, wieso wir eigentlich dafür bezahlt werden sollen, nicht mehr die Welt kaputt zu machen. Und ob ich dann sage, das ist ein Verbrennerverbot oder das ist ein Abschaffen eines minderwertigen Standards. Das ist natürlich, das ist genau das, was momentan viel Missstimmung in der Gesellschaft bringt. Die Reichen kaufen sich raus. Follow your heart. Hä, was für eine Scheiße ist das denn? Das gibt mir ja keine Antwort, keine Sicherheit.
Ja.
Und ich wünsche mir von der Politik und der Wirtschaft, dass sie mehr gemeinwohlorientiert arbeiten und nicht nur an sich selber denken.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Das hier ist die letzte Folge vor der Bundestagswahl am 23. Februar. Als die Ampelkoalition sich letzten Winter aufgelöst hat, habe ich ziemlich kurz danach auf meinem Insta-Kanal gefragt, welche Themen euch im anstehenden Wahlkampf besonders am Herzen liegen. Und die meistgenannte Antwort waren Klima und Umwelt. Aber genau die spielten in den letzten Wochen so gut wie keine Rolle, weder auf den Parteitagen noch bei den öffentlichen Auftritten der Politikerinnen und Politiker und auch nicht in den Medien. Da will ich jetzt, ganz im Sinne von euch, der Community, was dagegen setzen oder vielmehr etwas hinzufügen. In dieser Folge wird es deshalb ausschließlich um die Klimapolitik der großen Parteien gehen. Und dafür habe ich Professor Dr. Maja Göpel eingeladen. Maja lehrt an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Sie ist Politökonomin. Was das genau bedeutet, das erklärt sie gleich selbst. Kurz und knapp könnte man sagen, sie erforscht, wie unsere Gesellschaft sich verändert und welche Werte dabei eine Rolle spielen. Maja hat die letzte Merkel-Regierung beraten, mehrere Bestseller über Nachhaltigkeit und Wirtschaft geschrieben und die Scientists for Future mitgegründet. Sie sagt, sie empfindet es als ihre Verantwortung als Wissenschaftlerin, die Politik darauf hinzuweisen, wenn das, was sie vorhat, nicht mit den Klimazielen vereinbar ist. Maja ist also ein super Gast, um sich die Wahlprogramme der großen Parteien mal näher anzuschauen, wenn es um Klimathemen geht. Also, los geht's.
Ich habe Slogans mitgebracht. Kanzler für Klimaschutz ist von der SPD. Klima schützen, Jobs schaffen ist von der CDU. Klima retten, Menschen schützen von den Grünen. Aber das war im letzten Bundestagswahlkampf 2021. Dieses Mal spielt der Klimawandel auf den Plakaten und auch in der Debatte kaum eine Rolle. Warum ist das so?
Ja, weil eigentlich es gelungen ist, das Klimathema im Grunde genommen sehr aufzuladen, also zu politisieren und auch mit einer Partei ja sehr stark zu verbinden. Also mit der Grünen Partei, das ist jetzt angeblich die Klimapartei, als hätte das Klima mit den anderen irgendwie nichts zu tun. Und dann natürlich ist es sehr in so eine Lebensstildebatte umgeframed worden. Das kennen wir aber aus der Forschung. Also dass viele von den Themen, die von Populisten aufgegriffen werden, dann in so Lebensstilfragen eigentlich untergebrochen werden, anstatt dass wir darüber sprechen, das ist Physik, das sind Naturwissenschaften und daraus kann man ableiten, wie sich unsere Lebensgrundlagen und Lebensbedingungen verändern. Und dann wüsste ich natürlich auch sehr gut, warum das ein konservatives Thema, ein soziales Thema, ein Freiheitsthema ist und nicht nur irgendwie etwas Grünes und vermeintlich Ideologisches. Mhm. Aber dadurch, dass das so aufgeladen und aufgeheizt wurde, ist es schwer, damit im Moment zu punkten.
Also wenn du sagst, es wurde auch so politisiert, dann würde man ja im ersten Moment denken, oh super, ist ein super Wahlkampfthema, man kann sich so gut darüber streiten. Aber das, was du gerade ausführst, klingt so, als würden die Parteien es dann eher bewusst meiden, um nicht in so einen Streit zu geraten.
Ja, das sind, also wir haben ja, wenn man so die drei unheiligen V so ein bisschen überlegt, eine Verlust, Verzicht, Verbot. Die sind ja bei allem reingekommen, was eigentlich auch Maßnahmen gewesen sind, die sagen Dekarbonisierung, also tatsächlich klimaneutrales Wirtschaften als Ziel zu setzen. Dann wird so getan, als wäre das immer alles ganz negativ, anstatt nur, dass man bestimmte Standards beispielsweise ändert oder überlegt, worauf verzichten wir denn mal? Auto vollgestopfte Innenstädte, weil wir jetzt den öffentlichen Nahverkehr ausbauen. Also man kann das ja in der einen wie in der anderen Richtung rahmen, aber dadurch, dass es immer mit diesen drei V eigentlich zusammengebracht wird, Verbot vom Verbrenner, Verzicht auf Fleisch, Verlust von der Bewegungsfreiheit, ist es natürlich nicht konstruktiv und positiv aufgeladen. Und das ist aber bewusst. Also auch tatsächlich ein bewusster Gegenbewegung, Backlash, was auch diskutiert wird. Es gibt auf der Ebene der Vereinten Nationen inzwischen eine ganz eigene Kampagne, die auch aufzeigt, zusammen mit UNESCO, das ist ja die Bildungseinrichtung von den Vereinten Nationen, wie das gerade von fossilen Energiebesitzern, sei es Länder oder eben auch Konzernen, in die Welt gestreut wird. Dass es auch dieser Klimawandelleugnung wieder salonfähiger wird und denen so ein bisschen auch suggeriert wird, man kann damit keine Wahlen mehr gewinnen. Also das ist so eine bewusste Einflussnahme in der Richtung, dass es eben nur noch negativ konnotiert wird und dann wird ja auch sehr lautstark draufgeschlagen und geschrien bei denen, die es weiter oben halten, dass man jetzt vor allem in Deutschland ist ja im Moment die Deindustrialisierung und so weiter nach vorne trägt. Also es wird ja nicht klein mehr darüber diskutiert, wie können wir Maßnahmen machen, wie können wir was Positives erreichen, sondern es wird als eine Generalattacke auf einen sonst vermeintlich gut bleibendes Wohlstandsmodell und Lebensstilmodell präsentiert.
Gleichzeitig war ja das letzte Jahr geprägt von Dürren, von heftigen Stürmen, Hitzewellen, Fluten oder jetzt diesen katastrophalen Bränden in Los Angeles, die auch wieder sehr präsent waren. Die Erde war im globalen Durchschnitt zum ersten Mal 1,5 Grad wärmer als in vorindustrieller Zeit. Und als ich jetzt eben nochmal so mir das ganze Werbematerial zu den beiden Wahlen im Vergleich angeguckt habe, da ist mir aufgefallen, dass Annalena Baerbock, als sie als Kanzlerkandidatin kandidierte 2021, da hat sie in einem Werbespot gesagt:
Ihre Stimme entscheidet über die letzte Regierung, die aktiv Einfluss auf die Klimakrise nehmen kann.
Ist das der Ampel gelungen?
Also erstens ganz kurz vorweggenommen, das stimmt natürlich nicht. Ne? Die Klimakrise kann man immer weiter beeinflussen, weil es ein ergebnisoffener Prozess ist. Das heißt, auch jetzt noch dringend was zu machen. Selbst wenn wir 1,5 Grad nicht mehr schaffen sollten, sind 1,8 oder 2 Grad viel besser als 3. Deshalb sollte man nie aufhören. Und das Zweite ist natürlich, ist das der Ampel gelungen? Ich glaube, dann sind die Vergleiche wichtig. Und im Vergleich zu dem, was davor passiert ist, ist deutlich angezogen worden. Insgesamt ist ja bei der Energiewende ein richtiger Erfolg zu vermelden. Also was wir da an Ausbau an Erneuerbaren hinbekommen haben, Genehmigungsverfahren beschleunigt und so weiter. Das ist richtig erfolgreich gewesen und andere Sektoren nicht so. Also Verkehrsministerium steht ja immer ganz vorne, die Bauwende sozusagen, da haben wir eine Riesendebatte gehabt um das ganze Gebäudeenergiegesetz oder der Heizungshammer, wie es dann hieß, genannt wurde. Das heißt, da ist noch Luft nach oben. Und was natürlich wirklich ein Rückschritt aus meiner Sicht gewesen ist, dass wir diese Sektorziele im Klimaschutzgesetz aufgehoben haben. Weil das war eigentlich eine Idee nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil, was 2021, meine ich, war es, gesagt hatte, dass im Prinzip die Verantwortung von der heutigen Generation gesteigert werden muss. Also wir müssen jetzt schneller Klimaschutz machen, weil sonst zu viel auf die zukünftigen Generationen abgeleitet wird. Und danach kamen natürlich diese Sektorziele, zu sagen, okay, wir müssen mal fragen, warum haben wir denn nicht schneller gehandelt? Und dann war immer so, die einzelnen Ministerien schummeln sich so ein bisschen aus der Verantwortung und dann hieß es, nein, okay, wir machen für jedes Ministerium klare Ziele, weil in den Ministerien ja auch der Ausstoß von CO2 durch die Art der Politik beeinflusst wird. Sei es in der Landwirtschaft, sei es in der Umweltpolitik, sei es eben im Verkehr, im Bau oder natürlich in der Energieversorgung. Und dann war es das Erste, was jetzt irgendwie wieder auf den Tisch kam, es funktioniert nicht so richtig in einigen Ministerien, dann lass uns mal die Ziele wieder abschaffen. Und damit haben wir natürlich das Scharfstellen, was vorher aus guten Gründen passiert ist, im Grunde genommen wieder abgeräumt. Und das war aus meiner Sicht insofern unehrlich. Das kann ich ja machen, wenn ich sage, meine Ziele sind ein bisschen schwieriger zu erreichen, aber du kriegst deine leicht hin. Gib mir mal ein paar von deinen Emissionen. Aber in unserem Fall gab es überhaupt gar keine Überschussemissionen, die jemand hätte anbieten können. Das heißt, ein Verkehrsministerium konnte nicht sagen, liebe Landwirtschaft, du bist doch so weit vorne, gib uns doch mal deine Emissionen, dann erreichen wir immer noch das gemeinsame Ziel. Und deshalb war das halt so ein, Augenwischerei im Prinzip und aus meiner Sicht ein riesiger Rückschritt.
Viele Leute haben, glaube ich, oder meiner Beobachtung nach auch gehofft, wenn die Grünen jetzt mal in die Regierung kommen und nach diesem Klimawahlkampf 2021, da wird sich doch dann richtig was bewegen und sind jetzt enttäuscht. Hattest du diese Hoffnung auch?
Ja, ich fand insgesamt, ich fand die Idee von dieser Fortschrittskoalition total gut und habe gedacht, super, weil es ist ja viel ausgesessen worden. Das merken wir ja jetzt auch. Auch die Debatte zu sagen, jetzt die 3 Jahre hätten das alles kaputt gemacht, ist ja totaler Quatsch. Also gerade Infrastrukturen brauchen lange oder über Sozialsysteme haben wir auch nicht gesprochen. Und ich dachte, toll, guck mal, eine grüne Partei, die sich um die ganzen ökologischen Themen gut kümmern kann. Dann eine liberale Partei, die im Bereich Digitalisierung und Bildung ja eigentlich auch angetreten Zeiten war, wo ich auch dachte, super, also damit Chancengerechtigkeit und Technologie passt doch auch gut. Und bei der SPD eben diese sozialen Fragen, weil die Ausgleichsfragen, die Fairness, merken wir ja, ist, wie unglaublich wichtig das ist für die Akzeptanz von politischer Veränderung. Und in der Summe habe ich wirklich überlegt, das könnte gut funktionieren. Und der erste Koalitionsvertrag, da waren viele happy, die jetzt schon länger über diese Themen nachdenken. Und dann ist natürlich sich peu à peu ist der Koalitionsvertrag immer weiter nach hinten gerutscht als Referenz für das Regieren. Und ich glaube, die Umfragewerte oder Klientelpolitik hat sich dann immer mehr Bahn gebrochen, insbesondere natürlich bei einer Partei. Und das war dann schwierig.
Es gibt übrigens, kann ich an dem Moment auch mal einen Tipp geben, es gibt von Frag den Staat, so einer NGO, den Koalitionstracker. Da kann man auch nachgucken, was auf welchem Gebiet erreicht wurde, was aus dem Koalitionsvertrag erfüllt wurde. Das habe ich auch für Klima, Umwelt und Verkehr nachgeguckt. Und ich glaube, es waren 33% der Vorhaben, die komplett erfüllt wurden oder erledigt und 22%, die nie angegangen oder zurückgestellt wurden. Und irgendwo dazwischen sind jetzt eben viele, die man nicht mehr abschließen konnte.
Was die Ampel zum Beispiel umgesetzt hat, sind mehr Kapazitäten für Windenergie an Land und auf dem Meer, ein CO2-Zuschlag bei der Lkw-Maut oder auch die Streichung der EEG-Umlage zur Senkung der Stromkosten. Ein Vorhaben, das die Koalition hingegen gar nicht angefangen hat, ist beispielsweise die Investitionsprämie für Klimaschutz. Die Idee dahinter war, dass Unternehmen klimarelevante Investitionen besser von der Steuer absetzen können. Und auch das im letzten Wahlkampf viel versprochene Klimageld gibt es noch nicht. Aber darauf kommen wir bestimmt gleich noch zu sprechen.
Ich würde, bevor wir jetzt in die Wahlprogramme aus diesem Jahr gucken, gerne einmal kurz über dich sprechen. Denn du bist ja keine Naturwissenschaftlerin, keine Klimaforscherin in dem Sinne, sondern eine Ökonomin. Beziehungsweise manchmal liest man auch Politökonomin. Was ist das? Was genau treibt dich um?
Na, ich bin aus dem sozialwissenschaftlichen Hintergrund. Also ich habe mir Medienkommunikation angeguckt und dann habe ich mir auch so Soziologie und Fragen von, wie entsteht eigentlich Veränderung in Gesellschaften? Das ist so mein Metathema. Und dann habe ich politische Ökonomie reingenommen. Das ist tatsächlich was anderes als reine Ökonomie, weil du da dir anguckst, wie sich eigentlich gesellschaftliche Institutionen verändert haben und was die dann auch mit rational agierenden Akteuren machen. Während du in der Ökonomie modellierst du viel und hast eigentlich eine relativ konstante Annahme darüber, wie sich Menschen verhalten und dass Märkte scheinbar immer ähnlich aussehen. Also da ist viel Rechnerei dabei. Während die politische Ökonomie, die guckt über lange Zeiträume eben auch, wie sich diese Dinge verändert haben, inklusive dann der Präferenzen zum Beispiel von Menschen oder wie Institutionen entstehen und wie Macht und Interesse da reinspielen. Also es ist sehr viel sozialwissenschaftlicher, aber guckt sich eben tatsächlich das Ökonomische als einen wichtigen Treiber gesellschaftlicher Entscheidungen und Wertungen und Bewertungen, auch was eine gute und realistische Zukunft ist, an. Bis hin zu, dass es dann die Teile der Ökonomie und ihrer Geschichtserzählung auch kritisiert, ne? Weil die zum Teil nicht so ergebnisoffen ist, sondern manchmal ziemlich rigide vorgibt, was denn jetzt eine gute Entwicklung ist oder nicht.
Und wie bist du da gelandet? Weil ich habe natürlich auch über deine Biografie gelesen. Du bist in den 80ern in einer ökologischen Hausgemeinschaft aufgewachsen, in einem Dorf in der Nähe von Bielefeld. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, was ist so eine typische Erinnerung an deine Kindheit oder Jugend da?
Ich glaube, das Schönste war für uns, wir haben so ein Haus mit 3 Familien gekauft und hatten dann alle unsere eigene Wohneinheit, aber tatsächlich zusammen. Und wir sind auch alle auf die gleiche Schule gegangen. Und was total schön war, war diese entspannte Variante, wenn deine Schwester mal genervt hast, konntest du zu den anderen rübergehen. Und es gab immer unterschiedliche Elternteile. Also sie haben sich so, jeder hatte einen Kindertag und dann konnte er oder sie an anderen Tagen halt arbeiten gehen. Also es war relativ entspannt, dieses Work-Life-Balance,
wie man es heute nennt. Und erstaunlich progressiv für die Zeit, oder? Also wenn ich überlege, auch heute wird ja so viel über Familienmodelle und Vereinbarkeit geredet und das klingt dann auch aus Elternsicht ganz praktisch.
Das war ja diese 68er-Generation ein Stück weit. Das heißt, dieses Zusammenleben und größere Einheiten machen, also Kommunen wurden dann ja viel auch ausprobiert, das war ja schon gängiger, dass man aus dieser Nukleusfamilie so ein bisschen ausgebrochen ist. Und hier fand ich halt die Mischung gut. Also wir hatten schon jeweils unsere eigene Einheit sozusagen, aber wir haben auch fröhlich frei hin und her gewechselt, haben auch immer mal 1 oder 2 Kinder mit in Urlaub genommen oder sind mit den anderen mitgefahren. Es ist auch viel einfacher, sich aufklären zu lassen von jemand, die nicht deine Mutter ist. Mathe konnte auch Roscher besser als jemand anderes. Also das hat einfach sehr viel Freiräume gegeben und wir sind bis heute so eine Bande. Also
schön.
Es ist ja wie so eine Großfamilie im Grunde genommen gewesen und das schätze ich nach wie vor sehr.
Und würdest du auch sagen, aus der Zeit oder Prägung kommt auch dein Interesse heute an so Ökologie- und Nachhaltigkeitsthemen? Oder warst du als Jugendliche, hattest du da auch mal so eine rebellische Phase, wo du dann gesagt hast, nee, genau die Werte, die wir hier vielleicht in dieser Gemeinschaft leben, die nerven mich gerade und dagegen muss ich jetzt mal protestieren?
Du meinst, ob ich mal Investmentbankerin werde?
Keine Ahnung, oder ob du sagst, das leite ich jetzt. Also ich stelle mir ja gerade vor, dass da noch immer ganz gut eingekauft und gekocht wurde. Und dann hast du gesagt, ich gehe jetzt nur noch Fastfood essen oder was weiß ich, was man dann so als Teenager für Reaktionen hat.
Es geht, also es beschränkte sich dann so ein bisschen auf Nutella und Instant-Kartoffelbrei vielleicht.
Aber wie Nutella als Rebellion ist auch schön.
Aber meine Mutter war da auch potenziell anfällig für. Also es war jetzt nicht so eng. Ne? Also war viel schon auch Aufklärung, aber wir durften auch relativ ausprobieren, unseren eigenen Weg zu finden. Und das wurde auch in der Schule eben unterstützt, auf der ich war. Das war auch so eine Reformschule, so eine Weltaneignung in sehr unterschiedlichen Formen zu finden. Also wir hatten auch Werken und Garten und so, also nicht nur Denken, sondern tatsächlich alle möglichen anderen Fähigkeiten mitzumachen und konnten sehr viel projektorientiert uns dann eben einzelne Themen vornehmen. Also ich bin zum Beispiel einer Freundin dann, wir haben über Anne Frank geschrieben, sind dann aber auch in die Niederlande gefahren zum Anne Frank Haus, sind in das Museum gegangen. Also das wurde sehr unterstützt, sozusagen nimmt nicht nur Bücher, sondern versucht euch diese Weltaneignungskompetenz im Grunde genommen in jeder Form zu gönnen. Und das hat mir unheimlich gut gefallen. Und deshalb, glaube ich, war es nie zu eng, als dass man unbedingt ausbrechen müsste.
Und war es denn eine politische Jugend? Also wart ihr zum Beispiel auf Demos oder so oder das gar nicht?
Doch, 1990, als dieser erste Golfkrieg war, da war in Bielefeld auch richtig was los. Da war ich mit dabei, haben wir den Jahnplatz besetzt. Also ist die große Kreuzung in der Mitte und haben uns da hingesetzt und ein Lagerfeuer gemacht, weil wir nicht wollten, dass Deutschland in dem Krieg unterstützt. Es war aber auch eine sehr verbindende Erfahrung, weil das waren, glaube ich, die ersten größeren Demonstrationen, wo man so viele Menschen gleichzeitig an unterschiedlichen Orten hatte und das auch zum ersten Mal so zusammenschalten konnte und sich wahrnehmen konnte. Also das erinnere ich noch, dass so dieses Gefühl von Menschen bewegen, sich in der Straße, um etwas zu bewegen, kam dann. Aber das kam nicht so aus meinem Elternhaus, eher aus der Schule.
Ich habe da nämlich im Vorfeld drüber nachgedacht, dass du das vermutlich hattest. Und während ich bin 1990 geboren, auch in NRW, ich hatte rückblickend eine komplett unpolitische Jugend. Ich glaube auch, weil es die Zeiten so gut waren. Also wenn ich heute so an unseren, es gab den Irakkrieg, da haben wir mal auf dem und gehen meist. Das waren so zwei Themen, an die ich mich erinnere, wo wir auf dem Schulhof über Politik diskutiert haben. Aber ansonsten fand das da nicht so richtig statt. Und deswegen habe ich auch mit so einer Faszination dann 2019 erst gab es ja die Proteste zur EU-Urheberrechtsreform, wo, glaube ich, dadurch, dass viele YouTuber und Creator davon betroffen waren, waren auch viele junge Menschen auf der Straße und dann natürlich Fridays for Future, etwas später auch noch Black Lives Matter. Also auf einmal war die Demonstration wieder so eine präsente Protestform auch unter jungen Menschen und gefühlt, so ich dachte immer so die Generation vor mir und die Generation nach mir, die sind auf die Straße gegangen, was habe ich verpasst, aber hattest du da so ein Déjà-vu bei Fridays for Future oder war diese Protestbewegung ganz anders? Denn das ist ja auch eine, der du dich heute sehr nahe fühlst.
Ja. Also ich bin immer gerne auf den Demos gewesen, wo auch Samba-Musik gespielt wird. Also weil ich gerne für etwas, so, also natürlich ist es manchmal auch ein Gegen, um etwas zu erhalten. Also es war ja eine Friedensdemonstration, wo wir gesagt haben, diese Form von Kriegsführung, nein. Oder eben Fridays for Future, das war für mich, also erstens, wenn du in dem Bereich wissenschaftlich gearbeitet hast, war es für uns ja eher wie so ein Momentum, wo auf einmal diese wissenschaftliche Arbeit in die Bevölkerung getragen wurde. Ich habe das auch mal die Fackel der Aufklärung genannt, weil auf einmal die Downloadzahlen bei unseren Reports total in die Höhe gegangen sind und ganz viele eingerufen haben. Es waren ja auch bei den Scientists for Future und haben viele Regionalgruppen dann, ne, die einfach vor Ort aus den Unis quasi rausgekommen sind und gesagt haben, klar, wenn ihr jetzt hier gerade Politik für Klima machen wollt oder euch dafür einsetzen wollt, dann beraten wir euch, weil es gibt ja diese ganzen Fahrtberechnungen, wie das gehen könnte und so weiter. Und das fand ich eben total relevant und deshalb haben wir das auch so unterstützt. Und trotzdem war ja natürlich die Größenordnung zu mobilisieren und auf der Straße zu sein ungekannt. Ich glaube, wir hatten ja in der allergrößten Demo wirklich 1,4 Millionen hier auf der Straße und ich fand das unheimlich schön, weil ich das Gefühl hatte, das ist ja auch etwas, wo alle im Grunde genommen geschützt werden. Das war so dieses, wir treten für die Lebensgrundlagen an und davon profitieren auch alle. Und es war eine unheimlich konstruktive Aufbruchsstimmung ja auch damals. Ne? Und diese For Future-Bewegung hat das abgebildet für mich, weil wir hatten dann nach den Scientists ganz schnell die Educators for Future, Writers for Future,
Architects for Future,
Omas. Eben, ne? Also es war in allen Sektoren so, ah, guck mal, ich kann auch was machen. Ich habe bei mir verstanden, wo in meiner Art zu arbeiten oder in meiner Art Häuser zu bauen oder in meiner Art zu investieren, Klima mehr oder weniger geschützt wird. Deshalb lass uns doch alle gemeinsam an den Rädchen drehen, die wir in der Hand haben, und in der Summe kommen wir dann zu einer total konstruktiven Veränderung. Mhm. Und das ist etwas, das habe ich jetzt auch in dem letzten Buch, was ich geschrieben habe, unter der pluralistischen Relevanz nochmal aufgenommen, weil uns das so eine Motivationsfreisetzung erlaubt. Also bei vielen dieser riesigen Themen, wie das Klima ist, verzweifle ich in dem Moment, wo ich weiß, ob der Konsequenzen, aber ich habe das Gefühl, es interessiert sonst nicht genug Leute oder es machen nicht genug mit. Das sehen wir überall, ne? Oder die Verteilung der Kosten und Nutzen ist unfair. Das sind so drei ganz, ganz wichtige Kriterien. Sind die Maßnahmen angemessen, um Ziele zu erreichen? Ist die Verteilung angemessen, dass niemand unfair benachteiligt wird, und machen genug Leute mit, damit diese Einzelschritte dann in der Summe eben tatsächlich auch wirken können. Und das war für mich zu dem Zeitpunkt total gegeben.
Und du hast die Scientists for Future erwähnt, die hast du ja mitgegründet, um die Bewegung zu unterstützen. Gleichzeitig, ich finde auch gerade in den letzten Jahren hat sich das nochmal verstärkt rund um Corona, ist Wissenschaft ja, wird ständig angezweifelt oder kritisiert. Wie trennst du denn oder wie vermittelst du Menschen, ob und wie du trennst, zwischen Aktivismus und Wissenschaft? Oder dass Wissenschaft sich ja trotzdem auch manchmal streitet und nicht immer einig ist und unisono einen Standpunkt vertritt?
Ich fange mal bei der zweiten Frage an, weil das wissenschaftliche Arbeiten ist einmal zwischen Naturwissenschaften und Sozialwissenschaften unterschiedlich. Also du hast natürlich im Naturwissenschaften einen Gegenstandsbereich, der sich nicht durch deine Art der Beforschung und Erklärung unbedingt verändert, sondern das sind Naturgesetze. Das ist Physik, das ist Biologie und so weiter. Natürlich intervenieren wir darin, aber die Art, wie wir es beschreiben und beobachten, hat keinen Effekt auf das, was wir beobachten. Das heißt, da kannst du sehr viel mehr Kausalitäten wirklich herstellen und kannst sagen, das ist sehr verlässlich. Und gerade im Bereich Klima sind es Jahrzehnte jetzt, ja, von wirklich internationalen Konsortien von WissenschaftlerInnen, die zusammenarbeiten. Das heißt, dieses 97% gesichert, das ist sehr ungewöhnlich, dass so viel Übereinstimmung da ist. Und das heißt, man hat da auch so ein Follow the Science eigentlich gegeben. Das war zum Beispiel in der Corona-Pandemie nicht so. Deshalb war das so schwierig, dass das zum Teil auch gesetzt wurde, weil das war ein neues Phänomen. Das hat der Drosten ja auch immer super erklärt in seinem Podcast. Wir sind selbst noch dabei, das zu verstehen, weil das komplett neu ist. Und dann muss ich natürlich mehr Meinungen bzw. Beobachtungen zulassen. Auf der anderen Seite soll ich dann dringend reingucken, wem ich überall einen Talkshow-Platz gebe. Sind das wirklich Expertinnen und Experten in dem Gebiet? Oder halte ich jetzt jedem, der sagt, ich will auch mal ein Mikro ins Gesicht? Ne? Weil da ist es natürlich wichtig zu sagen, das sind bestinformierte Personen, gerade wenn der Gegenstandsbereich noch nicht so durchforscht ist, dass man sagen kann, follow the science ist klar. Das heißt, das ist die eine wichtige Unterscheidung, dass wir mal fragen, um welchen Gegenstandsbereich geht es und in welcher Situation befinden wir uns. Und dann sind Sozialwissenschaften davon anders, weil die Art, wie wir uns selbst beschreiben und wie wir sagen, wie Menschen sind zum Beispiel, da sind wir nochmal bei der Ökonomie mit dem Homo economicus, wir sind immer gierig und haben nie genug und so.
Das ist dieses Modell.
Das hat natürlich direkten Einfluss auf uns selbst, weil wir ja kulturell und sozial veränderbare Wesen sind. Das heißt, die Geschichten, die wir uns über uns erzählen, haben direkt auch einen Einfluss auf das, was wir für wünschenswert, für plausibel oder für realistisch halten. Das sind so drei unterschiedliche Formen, wie wir auf Zukunft gucken. Deshalb ist das A, wichtig zu verstehen, und B, ist es für mich dann total wichtig, mit diesen Optionsräumen auch zu arbeiten, wenn ich aus der wissenschaftlichen Perspektive argumentiere und sage, so kann ich das aufdröseln, so kann ich unterschiedliche mögliche Pfade für die Zukunft auch beschreiben. Ich gebe aber nicht den einen Pfad vor. Das wäre für mich im Grunde genommen das Aktivistische. Ich habe ja auch mal als Campaignerin gearbeitet. Dann hast du ein bestimmtes Ziel und möchtest einen bestimmten Pfad verfolgen. Und dann suchst du nach den Argumenten für das eine Ergebnis. Und die können auch normativ sein. Die sind dann nicht unbedingt alle wissenschaftlich fundiert, sondern haben dann auch mit Moralentscheidungen und sowas zu tun. Und da bist du aber aus dem Feld des Wissenschaftlichen einmal ausgestiegen. Da bist du als Bürgerin oder eben als Aktivistin unterwegs. Und der letzte Punkt, der mir da aber so wahnsinnig wichtig ist, weil der Vorwurf des Aktivismus an die Wissenschaftlerinnen immer schon gekommen ist mit dem, die mischen sich aktiv in die Debatte ein. Aber das ist natürlich was total anderes. Und wichtig aus meiner Sicht. Also zu sagen, ich sitze nicht nur hinter meinem Schreibtisch, bis ich gefragt werde, möchtest du mal was sagen, sondern wenn ich weiß, da ist zum Beispiel Gefahr im Verzug oder wir reißen gesellschaftliche Ziele, zu sagen, ich mische mich jetzt ein, ist ein Teil der Verantwortung. Warum soll ich den ganzen Tag dafür bezahlt werden, mir das anzugucken, aber dann alles für mich behalten? Und das war für mich immer so relevant, auch in dem wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderung, wenn dieser Vorwurf kam, zu sagen, nee, also wir sind ja beauftragt worden, gesellschaftliche Ziele wie zum Beispiel den Klimaschutz anzugucken, wie könnte das gehen. Das heißt, wir haben ja gar nicht, sprich normativ, das Ziel gesetzt, sondern das hat die Gesellschaft formuliert. Und dann kann ich mit den Faden und den Kausalitätsannahmen und so weiter die Möglichkeiten, wie man da hinkommt, berechnen. Dann ist es aber auch meine Pflicht zu sagen, da sind wir vielleicht bei Wahlprogrammen angekommen.
Ja. Ich spür's sagen, auch schon.
So das, nicht. Das, was ihr erzählt, hat überhaupt keine Grundlage.
Ja, genau. Ich ordne vielleicht nochmal kurz ein, den wissenschaftlichen Beirat, den du gerade erwähnt hast. Das war ein Gremium, dessen Teil du warst. Zu Zeiten der Merkel-Regierung warst du dabei. Die hast du beraten, ne? 17
genau,
bis 21.
Genau, bis 2020 war ich, ja.
Genau. Genau. Und jetzt, wo du schon sagst, der Blick in die aktuellen Wahlprogramme. Welche generellen Unterschiede machst du denn aus, wie die Parteien auf die Welt, auf Politik und in unsere Zukunft gucken?
Also was, worauf wir ja stehen, wenn ich jetzt wir mal kurz für eine wissenschaftliche Weltbetrachtung nehme, dann ist das eine gewisse Differenziertheit. Also dass ich auch sage, das sind die Maßnahmen und ich habe eine Klarheit darüber, wie die Verteilungswirkungen sind und wie die Effekte sind. Und das sind die Unterschiede ja sehr groß zum Teil. Wir haben ja jetzt erste Rechnungen, die geguckt haben, zum Beispiel, wie ungefähr wird sich das auf unterschiedliche Einkommensklassen verteilen, was da an Steuerpolitik und so weiter drinsteht. Und da sind ja die Unterschiede sehr groß. Dann habe ich auch eine gute Chance für mich zu überlegen, was ist denn eigentlich eine Partei, die zum Beispiel meiner sozialen Gerechtigkeit entspricht oder natürlich kann ich sagen, meinem Portemonnaie oder meiner Einkommensklasse.
So,
so, genau. Also ist ja auch beides ein total legitimer Zugang. Bei den anderen Themen ist es manchmal schwieriger, weil die Maßnahmen gar nicht so ausbuchstabiert sind. Und das hatten wir in dem letzten, also wenn ich nochmal aufs Klima komme, also eine Politik kann ja nicht einfach fröhlich frei fabulieren, wir sind für das Ziel, aber wir sagen euch nicht, wie wir hinkommen wollen. Und deshalb wäre mein Plädoyer immer, möglichst klare Maßnahmen einzufordern bei den politischen Programm und zu sagen, auf welcher Grundlage glaubt ihr, dass die Wirkung auch freigesetzt werden könnte? Weil das ist ja etwas, wo Vergangenheit und Hochrechnung und sowas eben auch ein Stück weit unterstützen kann. Sonst kann ich ja alles behaupten.
Eine Maßnahme, die es, um da jetzt auch mal konkret reinzugehen, eine Maßnahme, die es, die schon quasi in Aktion ist, die schon läuft, ist der CO2-Preis. Wird immer bezeichnet als eines der wichtigsten Instrumente, um die deutschen Klimaschutzziele zu erreichen und ist jetzt auch gerade zum Jahresbeginn nochmal gestiegen, von 45 auf 55 Euro pro ausgestoßener Tonne. Wir merken das vor allem an unseren Heiz- oder Tankrechnungen und um da die Belastung insbesondere kleinerer und mittlerer Einkommen auszugleichen, hatte die Ampelregierung ja so ein Klimageld geplant. Vielleicht kannst du noch mal erklären, was ist das und hast du eine Idee, warum das nicht umgesetzt wurde?
Also das Klimageld, es ist verrückt. Also ich weiß noch, wie wir 2019, da war ich auch ganz viel in diesen Talkshows und habe Zeitungsartikel geschrieben zu einer Klimagasbepreisung, ob jetzt mit Steuern oder eben mit dem Emissionshandel. Aber es geht ja darum, dass der Ausstoß pro Tonne einfach so viel teurer wird, dass es unattraktiv ist und wir Alternativen in den Markt bringen. Deshalb sagt man, der Preis ist das wirkungsvollste Instrument, weil es in dem gesamten Markt in allen Sektoren eben wirkt. Und dann ging es natürlich aber darum zu sagen, die Verteilungswirkung ist natürlich so, dass diejenigen, die wenig Geld haben, potenziell sehr viel schwieriger haben, das mit diesen Preisanstiegen auch sich leisten zu können. Weil wir wissen, sowohl bei dem Heizen als auch bei Mobilität, also mit dem Auto durch die Gegend fahren, als auch bei Nahrung, wenn ich zum Beispiel sehr fleischintensiv mich ernähren möchte, obwohl im Moment das Fleisch noch ausgenommen ist von der Klimapreisung, dass die Dinge teurer werden, mit denen ich meinen Alltag gestalten muss. Und deshalb war die Suche danach, wie kann man denn kompensieren, damit das eben sozial progressiv ist. Also dass man versucht, diejenigen mit den kleineren Einkommen zu schützen. Unter anderem auch, und das ist mir so wichtig, aus einem ganz zentralen Prinzip heraus, dass da heißt Verursacherprinzip. Also diejenigen, die am meisten für das Problem verantwortlich sind, sollten auch am meisten zu dessen Lösung beitragen. Und deshalb hieß es dann, lass uns pro Kopf die Einnahmen aus dieser CO2-Bepreisung wieder zurückzahlen an alle in der Gesellschaft. Kann man auch noch fragen, warum an die Reichsten, die brauchen es vielleicht nicht, weil dann proportional zum Haushaltseinkommen die mit den kleineren Budgets mehr bekommen hätten, weil sie nicht so viel Ausgaben haben bei Benzin, bei Wohnraum typischerweise. Weil die typischen Unterschiede, wenn ich ein höheres Haushaltsbudget habe und ein kleineres, liegen bei Energieverbrauch durch Reisen, Mobilität, aber auch Wohnfläche. Und das heißt, dann wusste man genau, was würde teurer werden und wusste aber auch, wenn wir es durch den Kopf teilen, dann ist es im Prinzip progressiv. Also, dass die weniger zum Problem beitragen, auch mehr zurückbezahlt bekommen und das deshalb anders puffern können. Und deshalb war das ein in sich sehr geschlossenes Instrument. Also, dass beide Seiten auf einmal bedienen kann in einer politischen Maßnahme. Und deshalb fanden das eben alle total gut. Mir obliegt das nicht, genau zu sagen, warum das nicht schneller vorangegangen wurde, aber so richtig prioritär, wir sind dran und wir berichten euch, was wir alle für coole Ideen schon überlegt haben, habe ich nicht wahrgenommen. Mhm. Und deshalb war viel die Frage, wieso ist das eigentlich, weil das die wichtigste Akzeptanzmaßnahme im Grunde genommen war, nicht konsequent verfolgt worden.
Rund 18,5 Milliarden Euro hat Deutschland allein im vergangenen Jahr mit dem nationalen und europäischen Emissionshandel eingenommen. Geld, das eigentlich als Klimageld an uns alle ausgezahlt werden sollte. Aber die Ampelregierung tat sich erst schwer, einen Mechanismus zu finden, mit dem das Geld überhaupt an alle Bürgerinnen und Bürger ausgezahlt werden konnte. Dann gab es die Diskussionen um den Haushalt und die Milliarden wurden anderswo eingesetzt. Zum Beispiel für die Förderung von Wärmepumpen oder um die EEG-Umlage zu streichen und so die Stromkosten zu senken. Im Wahlkampf haben die Ampelparteien das Klimageld jetzt alle wieder in ihren Programmen. Die Grünen wollen es so schnell wie möglich, die SPD ab 2027, womöglich gestaffelt, sodass Geringverdienende mehr bekommen. Die FDP hingegen will allen einen Pauschalbetrag bezahlen, unabhängig vom Einkommen, und nennt das Klimadividende. Die Union will einen sogenannten Klimabonus zahlen, aber mit den Einnahmen aus dem CO2-Preis vor allem in einem ersten Schritt die Strompreise über Steuern und Netzentgelte weiter senken, damit auch die Wirtschaft profitiert. Die Linke ist für ein Klimageld, will aber beim Tanken und Heizen erst gar keinen CO2-Preis erheben, damit das nicht teurer wird. Das BSW und die AfD wollen die CO2-Bepreisung komplett abschaffen.
Jetzt setzt die FDP zum Beispiel in ihrem Wahlprogramm komplett auf die Lenkungswirkung dieses CO2-Preises und sagt, alle anderen Regulierungen wollen sie abschaffen. Funktioniert das aus deiner Sicht? Weil du hast ja gerade gesagt, das ist eigentlich ein Instrument, das in den ganzen Markt reingreift und ihn dann so ein bisschen ausbalancieren soll.
Mhm. Also alle, die sich ernsthaft mit Dekarbonisierungspfaden beschäftigt haben, sagen, dass ein CO2-Preis ein unglaublich wichtiges, überhaupt nicht hinreichendes Instrument ist.
Tü-düm,
genau. Und zwar aus mehreren Gründen. Einmal natürlich, wenn ich diese soziale Thematik nicht löse, werden einfach diejenigen, die weniger Geld haben, am meisten belastet. Und diejenigen, das sehen wir jetzt ja auch, die sagen, ja, gib mir einen CO2-Preis, dann fühle ich mich nicht mehr so schlecht beim vielen Rumfliegen. Das ist genau das, was momentan viel Missstimmung in der Gesellschaft bringt. Die Reichen kaufen sich raus. Die können weiter ihren Lebensstil fliegen und pflegen, weil die können es sich leisten. So, da muss ich ja erstmal fragen, wie ist die soziale Akzeptanz für eine bestimmte Politik? Das nächste ist, dass du bestimmte Dinge überhaupt gar nicht so schnell durchsetzen kannst, wenn du nicht bestimmte Standards, planungsrechtliche Verfahren und so weiter auch darauf ausrichtest. Also in der Baubranche zum Beispiel gibt es ganz viele momentan DIN-Normen, die es schwer machten, dass man zum Beispiel die Materialien schnellstmöglich einbaut, die CO2 absorbieren könnten. Da gibt es ja in Forschung Beton, der das aufnimmt, anstatt es freizusetzen.
Oh Mann, der Bausektor. 40% der deutschen Emissionen kommen vom Bau und Betrieb von Gebäuden. Und es gibt ja Forschung dazu, wie Bauen klimaschonender werden könnte. Zum Beispiel mit dem klimapositiven Beton, den Maya gerade angesprochen hat. Aber in den Wahlprogrammen der Parteien kommt das so gut wie gar nicht vor. Da steht beim Thema Bauen immer im Vordergrund, dass es einfacher werden soll, weniger bürokratisch und dass Auflagen, mitunter auch zum Umweltschutz, gelockert werden müssen, damit wieder schneller und mehr bezahlbare Wohnungen gebaut werden können. Nur die Grünen und die Linke schreiben explizit, dass es nicht zu viel Neubau geben sollte, sondern vorrangig bestehende Gebäude genutzt werden sollen. Also, dass zum Beispiel Büros in Wohnungen umgewandelt oder bestehende Häuser aufgestockt werden. Und dass Vermietende dazu gebracht werden sollen, Fördergelder auch wirklich zu nutzen und ihre Wohnungen und Häuser zu sanieren. Ja, und beim Stichwort sanieren sind wir dann ganz schnell beim Thema Heizen. Das sogenannte Heizungsgesetz, offiziell Gebäudeenergiegesetz der Ampelregierung, wurde in den letzten Jahren ja heftig kritisiert. Es sieht vor, dass ab diesem Jahr nur noch neue Heizungen verbaut werden dürfen, die zumindest 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden.
Dieses Gesetz soll wieder abgeschafft werden bzw. auslaufen, fordern Union, FDP, AfD und BSW.
Und der letzte Punkt ist dann eben auch zu überlegen, was jenseits des CO2-Preises, wenn das das wichtige Instrument ist, sollte ich an weiteren Förderkulissen auch angucken, weil das ist ja totaler Quatsch, wenn du sagst, der CO2-Preis soll Richtung Dekarbonisierung wirken, viele Subventionen beispielsweise oder Steuersätze noch so wirken zu lassen, dass sie die Dekarbonisierung aufhalten. Da wäre das erste das Dienstwagenprivileg, was die FDP nicht anfassen möchte. Oder natürlich auch Gestaltung von Mehrwertsteuer und so weiter. Also gibt es wirklich die Notwendigkeit zu gucken, jenseits dieser Preisgestaltung, wo wirkt was, es einfacher zu machen, die Alternativen in die Welt zu bringen, damit die Akzeptanz, wenn der Preis wirkt, natürlich gegeben ist und die Wirtschaft die Dynamik freisetzen kann, die Angebote zu schaffen.
Jetzt hast du gerade mit dem Dienstwagenprivileg oder auch generell mit diesem Thema Förderung landen wir eh sehr schnell beim Thema Verkehr,
ja,
der einen großen Anteil der deutschen Emissionen ausmacht und in dem es viele Förderungen gibt, aber natürlich auch immer wieder viele Verbote oder Einschränkungen, die vorgeschlagen werden. Laut Umweltbundesamt stammen rund 20% der CO2-Emissionen in Deutschland aus dem Verkehr, 72%, also der Großteil, aus dem Straßenverkehr. Was könnte man tun, um die zu senken? Und braucht es dafür mehr Förderungen oder mehr Verbote?
Ja, das ist die total interessante Frage, ist ja mal, welches Ziel will ich erreichen? Und was, wovon gehe ich aus? Welche Maßnahmen wirken am besten? Und das ist für mich immer das Petitum in dieser Debatte, aus den drei Vs auszusteigen. Verbot, Verzicht, Verlust. Mhm. Und zu sagen, nee, wir haben ja eigentlich ein wünschenswertes Ziel vor Augen. Und dann brauche ich bestimmte Maßnahmen. Und ob ich dann sage, das ist ein Verbrennerverbot oder das ist ein Abschaffen eines minderwertigen Standards. Das ist natürlich genau das gleiche Instrument, kann ich sehr unterschiedlich beschreiben. Auch die Innovationswirkung. Ich kann ordnungspolitisch, wäre ja zu sagen, der Verbrenner wird ab 2035 nicht mehr zugelassen. Dann ist das ein Ziel. Das ist ein klares Ziel, was genauso verbindlich ist wie eine Preissteigerung. Weil eine Preissteigerung soll ja prohibitiv wirken. Also sie soll es zu teuer machen, noch einen Verbrenner, der mit CO2-Emissionen läuft, zuzulassen. Prohibitiv, prohibiere ist verbieten.
Ja.
Das heißt, das Ziel, was ich erreichen will, ist, dass Autos, die CO2-Ausstoß nicht mehr da sind. Jetzt kann man sagen, Porsche-Fahrern ist das egal, die bezahlen sich doof und dämlich. Dann würde ich wahrscheinlich Ordnungspolitik ablehnen und sagen, lass mal den Preis nehmen. So, das vielleicht als Zusammenfassung. Aber eigentlich geht es ja darum zu sagen, wir wollen, dass ein Ziel erreicht wird und dann kann ich mit unterschiedlichen Instrumenten mixen arbeiten. Mhm. Und beim Verkehr sind das dann natürlich vor allem Infrastruktur. Also wir sehen auch bei der Akzeptanz von Menschen Infrastruktur first. Das war auch bei dem Heizungsgesetz so. Warum nicht erst die kommunale Wärmeversorgung und dann zu gucken, wie können sich möglichst viele Haushalte anschließen, bevor jedes einzelne Haus das jetzt selbst machen soll. Und Infrastruktur first ist natürlich auch gerade beim Verkehr total wichtig, wenn weder die Ladesäulen da sind für die E-Autos, noch ein öffentlicher Nahverkehr verlässlich und auch sicher ausgebaut ist, dann habe ich auch keine Lust, auf den umzusteigen. Das heißt, das Angebot und die Förderung voll auch in die Infrastruktur zu legen, das ist ja auch im Moment so die Debatte mit der Schuldenbremse. Ist das überhaupt Verschuldung oder ist das eine Investition, die es dann leichter macht, mit den Infrastrukturen der Zukunft auch ein nachhaltiges Alltagsleben führen zu können? Und deshalb ist dieses Abwägen immer absolut wichtig und Anreize. Manchmal frage ich mich, wieso wir eigentlich dafür bezahlt werden sollen, nicht mehr die Welt kaputt zu machen. Ich bin da, glaube ich, inzwischen auf der Seite, die sagt, ja, lasst uns doch mal ein paar Verbindlichkeiten herstellen und dann lass uns Härtefälle kompensieren. Aber nicht sagen, ach bitte, bitte, vielleicht könntest du auch, ich zahle dir auch dreimal dafür, aufhören, dich im Grunde genommen so zu verhalten, dass das den kommenden Generationen tatsächlich keine gute Lebensgrundlage mehr lässt.
In deinem Buch gibt es dafür den Begriff stilvolles Regulieren. Ich glaube, das ist jetzt klar geworden, was dir darunter vorschwebt. Und du hast gerade auch gesagt, die Ladeinfrastruktur, das ist finde ich ganz interessant, weil das ist das eine oder eines der Themen, bei denen sich alle Parteien einig sind, okay, das muss ausgebaut werden. Das steht, glaube ich, in jedem Wahlprogramm. Du sagst aber, wenn noch mehr Autos rumfahren, nur halt elektrische, dann ist das auch nicht die Lösung. Warum nicht?
Na, das ist wieder Mathe. Also eigentlich ist es so wichtig, vieles von den Dingen, die im Moment moralisch, Lebensstil, Identität diskutiert werden, sollen so diskutiert werden von denjenigen, die verhindern wollen, dass wir uns verändern. So, das ist eine ganz klare populistische Strategie, die auch in den USA zum Beispiel von Ezra Klein und anderen nachgezeichnet wurde. Wenn wir Mathe machen, dann sehen wir da zum Beispiel Flächen. Und Flächen wachsen nicht, da kann ich mir auf den Kopf stellen. Und das heißt, ich kann eine bestimmte Nutzung auf einen Quadratmeter mir überlegen. Und ich habe ein bestimmtes Budget an Ressourcen auch zur Verfügung. Und dann kann ich mich fragen, wie würde ich, wenn ich sage Mobilität, bedeutet, alle Individuen sollen sicher, verlässlich und individuell planbar von A nach B kommen. Und ich habe aber einen bestimmten Ressourcen, Limitierung, weil wir haben einfach nur begrenzte Rohstoffe und ich habe eine bestimmte Flächenlimitierung, wo ich vielleicht auch noch Landwirtschaft drauf betreiben möchte, vielleicht auch noch Wälder stehen haben möchte, Häuser möchte ich da auch noch hinstellen und vielleicht noch ein bisschen Freiraum im Grunde genommen, damit Tiere sich auch bewegen können oder Menschen. Dann habe ich eine Flächenkonkurrenz. Und dann komme ich da in die Idee zu überlegen, wie ist ein Mobilitätssystem, was diese Realitäten annimmt. Und ich glaube, nicht ein einziger Designer würde auf die Idee kommen und sagen, super, dann machen wir doch mal ganz viele Blechbüchsen, riesig groß, die werden auch immer größer und immer schwerer, binden ganz viel von den Ressourcen, die wir vielleicht eigentlich in Windräder oder in Solaranlagen reinbinden sollen, stehen 95% der Zeit rum, stellen Innenstädte voll, machen es sehr schwer, sich mit anderen Verkehrsmitteln fortzubewegen und wir nötigen jeden Menschen in dieser Bevölkerung erstmal mehrere 10.000 Euro in so eine Kiste zu versenken, bevor ich einen Meter gefahren bin. Also wenn man von der Idee von Mobilität soll zugänglich, leicht und flexibel sein ausgeht, dann ist das eine ziemlich irre Idee, wie wir das beantwortet haben. Und aus dem heraus kann ich dann Mobilitätskonzepte sehr räumlich natürlich auch versuchen neu zu denken. Und es gibt welche, die in der Stadt funktionieren, es gibt welche, die auf dem Land funktionieren. Und Auto wird auf dem Land weiter sehr wichtig bleiben. Aber in Städten, das geht echt besser.
Also ihr hört schon raus, Maya ist eine Verfechterin des öffentlichen Nahverkehrs in Städten. Den wollen jetzt im Wahlkampf auch alle Parteien stärken und sind dabei mehr oder weniger spezifisch. Die CDU verspricht allgemein mehr ÖPNV. Die FDP will ihn durch mehr bedarfsgerechte Angebote ergänzen, genau wie die Grünen. Die schlagen dafür zum Beispiel digital vernetzte Kleinbusse auf dem Land vor. Die Linke will das Deutschlandticket wieder zum 9-Euro-Ticket machen und perspektivisch Bus und Bahn sogar komplett umsonst anbieten. SPD und Grüne wollen das Deutschlandticket mehr oder weniger so erhalten, wie es ist. Noch größere Aufreger, wenn wir über Mobilität reden, sind aber ja meistens die Themen Tempolimit und Verbrenner aus. Die EU hatte beschlossen, dass ab 2035 keine neuen Diesel- oder Benzinautos mehr zugelassen werden dürfen. Union, FDP und AfD wollen das rückgängig machen und sind außerdem gegen eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn. Grüne und Linke positionieren sich jeweils dafür. Die SPD will ebenfalls ein Tempolimit, äußert sich zum Verbrenner aus, aber nur indirekt. Sie schreibt, die Zukunft der Autos liege in der Elektromobilität.
Ein weiteres Thema, das durch den russischen Angriff auf die Ukraine sehr ins Bewusstsein der Wählerinnen und Wähler gekommen ist, ist Energie. Und davon brauchen wir ja absehbar viel mehr, wegen der E-Autos, aber auch, weil wir vermutlich mehr Klimaanlagen benutzen, mindestens mal in anderen Teilen der Welt, vermutlich auch hier in Deutschland, riesige Rechenzentren haben für künstliche Intelligenz und. Und ich habe jetzt nochmal im Vorfeld so ein Buch durchgeblättert von Bill Gates und der hat 2021 schon geschrieben, dass wir bis 2050 brauchen wir wahrscheinlich weltweit ungefähr das Dreifache unseres heutigen Verbrauchs. Kann man das überhaupt gestalten im Einklang mit den Klimazielen, die wir uns gegeben haben?
Ja, das ist auch immer wieder spannend. Was ist das, was ich setze als gegeben und was ist das, was sich anpassen muss? Und was wir jetzt ja machen ist, wir brauchen die Energie. Dann muss ich das Klimaziel halt anpassen. Was ein bisschen fahrlässig ist, wenn man sich überlegt, dass wir unfassbar viele Energiesparpotenziale noch hätten. Also die Effizienzagenda dürfen wir nie vergessen. Wie schaffe ich das, die gleiche Leistung oder die gleiche Bedürfnisbefriedigung hinzubekommen, ohne dass es so viel Energie braucht? Jetzt ist es natürlich gerade total spannend mit dieser KI-Revolution aus China, mit DeepSeek. Ne?
Wir sitzen hier einen Tag, nachdem das passiert ist.
Genau.
Am 27. Januar wurde ein neues KI-Modell aus China veröffentlicht, das weltweit für Überraschung sorgte. DeepSeek funktioniert quasi wie ChatGPT. Man tippt Fragen ein, das geht auch auf Deutsch, und bekommt Antworten. Dabei ist das chinesische Modell oft genauso gut und in manchen Bereichen sogar besser als die etablierten Modelle aus den USA und Europa. Und es braucht deutlich weniger Rechenleistung und dadurch auch massiv weniger Energie. Laut dem Unternehmen selbst sogar bis zu 70% weniger. Weniger Rechenleistung bedeutet weniger Bedarf an leistungsfähigen Chips. Das sorgte dafür, dass am 27.01. die Aktien zahlreicher westlicher Tech-Unternehmen abstürzten. Zum Beispiel vom US-Chip-Hersteller Nvidia. Weil viele befürchten, dass sich die gewaltigen Investitionssummen für die KI-Technik nicht mehr lohnen könnten.
Das wären eigentlich die Innovationen, die wir heute feiern sollten. Und das sollte man in der Förderung für Antworten aus meiner Sicht gleich einbauen. Also ist es auch maximal effizient, weil dann der Druck, wie viel Energie wir brauchen, reduziert wird. Und wir brauchen ja längere Zeitreihen. Ich habe das mal mit Herrn Partei, Herrn Google-Chef hier in einer Zentrale in Berlin auch diskutieren dürfen. Die sagen ja alle, wir werden völlig also Energie im rasanten Übermaß haben durch Nuklearfusion und sonst irgendwas. Und ich sage, das kann sein, aber wir haben halt einen Zeitrahmen, wo die Art, wie wir Energie versorgen, das Klima torpediert und die Substitution dessen, wie wir jetzt Energie herstellen mit der klimaneutralen Variante, ist nicht so schnell. Mhm. Weil wir natürlich diese ganzen infrastrukturellen Umbaumaßnahmen und sowas erstmal brauchen. Was machen Sie denn in dieser vorübergehenden Periode? Und die schockierende Antwort, die ich da öfter kriege, ist, ja, darüber habe ich jetzt noch nicht nachgedacht, das stimmt schon. Aber ich gucke lieber auf die Zukunft, wo das dann kein Thema ist, dass mein Geschäftsmodell jetzt genauso schnell weiterläuft. Und da müssen wir immer gucken, ne? Was ist das, was als Naturgesetz, als undrehbarer Trend verkauft wird und was soll sich anpassen. Und da bin ich tatsächlich auf der Seite der physikalischen Berechnungen, die definitiv Konsequenzen haben werden.
Jetzt sind wir genau auch mit diesem Beispiel von DeepSeek eigentlich genau bei diesem Begriff, der auch immer wieder fällt, nämlich Technologieoffenheit. Mhm. Und wir dürfen die Wirtschaft jetzt nicht zu doll einschränken, sondern müssen ja gucken, dass die genug Geld und Raum und Zeit hat, um innovativ zu sein, um genau sowas, was uns dann wieder Zeit verschafft, entwickeln zu können. Die FDP zum Beispiel sagt, wir verschieben das Ziel mit der Klimaneutralität. Wir machen nicht 2045, wo alle anderen Parteien noch dran hängen, außer dem BSW, die sagen Wunschdenken, sondern wir machen 2050, das ist doch auch das EU-Ziel. Dann hat die Wirtschaft mehr Zeit und wir haben die Ziele zwischen Europa und Deutschland harmonisiert. Ist das nicht ein Argument zu sagen, ah, guck mal, das ist das Europa-Ziel und dann können wir als europäische Wirtschaft uns alle mehr Zeit nehmen und dann schaffen wir es aber?
Nee, das ist schon wieder grob fahrlässig falsch dargestellt. Weil das europäische Ziel 2050 beinhaltet, dass einige Länder unterschiedliche Geschwindigkeiten für sich in ihren nationalen Entwicklungsplänen festgeschrieben haben. Das heißt, die Kalkulation von anderen Ländern innerhalb der Europäischen Union basiert auf einer Kalkulation, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral ist. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir machen es jetzt gleich wie alle Europäer, dann ist das mühsam austariert. Mhm. Wer bewegt sich wie schnell System wieder in Frage gestellt? Und das Letzte, was wir gerade machen sollten, ist ständig deutsche Sonderwege in die Europäische Union ballern, während wir dringend die Zusammenarbeit brauchen. Wir haben durch diese ganzen Torpedos, sei es das Verbrennerverbot in Frage zu stellen, sei es die Zölle, die Ausgleichszölle, es sind keine Strafzölle, es sind Ausgleichszölle. Es wird so viel Schindluder im Diskurs betrieben für die chinesischen E-Autos. Da hat Deutschland plötzlich von lange vorher mitgetragenen Positionen immer eine Kehrtwende vollzogen. Sehr oft auf die Bestrebungen einer Partei hin. Und das ist ein Kollateralschaden, den dürfen wir heute niemals unterschätzen. Und dazu kommt, dass man sich mal deutlich überlegen sollte, warum ist sowas wie DeepSeek in China entstanden? Weil Xi völlig klar ist, Dekarbonisierung ist das Ziel und da wird überhaupt nicht dran rumgefackelt. Und zwar so schnell wie möglich. Und deshalb ist Technologieklarheit oder zumindest Ergebnisklarheit unheimlich wichtig. Also Investitionssicherheit und Planungssicherheit kommt für die Wirtschaft nur, wenn ich nicht ständig anfange, die Ziele und die Maßnahmen wieder in Frage zu stellen, weil es einzelnen Konzernen, die bei mir auf der Parteizentrale anrufen, halt irgendwie im Weg steht.
Ich habe hier noch ein Stichwort oder zwei stehen hinsichtlich Energie, die sich auch vielen, die uns jetzt zuhören, immer wieder begegnen. Das eine ist, was machen wir mit der Atomkraft? Und das andere ist Wasserstoff und grüner Wasserstoff. Denn das sind ja immer so Aspekte, die einzelne Parteien entweder befürworten oder sagen, nee, das können wir auf keinen Fall machen, um in diesem Energiemix breiter aufgestellt zu sein oder eine Versorgungssicherheit zu haben. Die CDU und CSU sagen zum Beispiel, ja, wir machen das weiter mit der Energiewende und dann fällt aber auch wieder ideologiefrei und technologieoffen. Mehrere Parteien sagen, lass uns doch weiter forschen an Kernfusionen, an neuen Atomkraftwerken. Ist das was zum 1,5-Grad-Ziel oder kurzfristig zur Klimaneutralität 2045, nenne ich jetzt mal kurzfristig, beitragen kann? Wärst du da zuversichtlich?
Also es gibt da, glaube ich, zwei Sachen, die wichtig sind zu überlegen. Das eine ist, aus der Transformationsforschung wissen wir, an bestimmten Punkten ist es wichtig, die Energie, also Aufmerksamkeit, aber auch die Investitionen und die Arbeitskräfte einfach mal auf das Neue auszurichten und nicht im Alten zu lassen. Und deshalb wäre diese Klarheit darüber, welches Energiesystem wollen wir, wie kriegen wir da all in, wäre eigentlich total relevant. Mhm. Bei vielen dieser Technologien, die jetzt beschrieben werden, also CCS, wir können überhaupt gar nicht im Ansatz so viel einbinden, wie wir weiter ausstoßen.
Also die, das ist dieses Abfangen aus der Atmosphäre.
Wo man das CO2 quasi wieder zurückbindet. Ja. Wir werden das brauchen, auf jeden Fall. Und das Wichtigste ist, Nature-Based Solutions sind da am besten. Also die Bäume und Wälder und ein Wiederauf- oder Wiederstärken sind im Grunde genommen die Lösungen, die dann auch die Biodiversität und Wasserkreislauf und so gleich mitschützen können. Das heißt, wir dürfen nicht da riskieren, dass diese ganze Debatte von dem, was es wieder wegputzen kann, wie wir es wieder reparieren können, das jetzt schnelle Agieren torpediert. Und das ist immer das, was mir Sorge macht. Also wie schaffen wir, dass das trotzdem die Prio 1 ist, jetzt sehr schnell in halt erneuerbare Energieformen reinzukommen?
Ich hätte persönlich, würde ich auch denken, oh, aber ist es nicht sicherer? Wir forschen mal an allem und gucken, was am schnellsten funktioniert, weil wir ja jetzt so einen Zeitdruck haben.
Wir haben ja jetzt irgendwie schon auch ein bisschen geforscht, ne? Also seit 1990.
Okay, ja.
Also wir haben auch bestimmte Reifegrade. Mhm. Und wir wissen auch, dass jetzt die Speichertechnologien, die Solartechnologien, also da passiert ja auch wahnsinnig viel, die das nochmal effizienter machen und nochmal besser machen, rezyklierbarer machen. Da haben wir auch noch ein Thema, ne? Das ist ja nicht so, dass das keine Probleme mit sich bringt. Und deshalb nochmal, ich finde es gut, wenn man sagt, man versucht so Breakthroughs, sind das ja eher bei der Nuklearfusion, im Grunde genommen, dass man die auch mitdenkt. Sie sind aber gerade ob der Zeitlichkeit wahrscheinlich zu spät. Nur wenn das benutzt wird, um zu sagen, wir müssen jetzt nichts machen, weil das wird uns, ne, also Kugelchef, das wird uns dann sowieso helfen. Das sollte man ganz, ganz vorsichtig angucken. Und deshalb immer so eine Verhältnismäßigkeit. Das, was wir schon lange angeguckt haben, was jetzt nutzbar ist, jetzt in großer Fläche einsetzen, weil wir halt ein Zeitlichkeitsthema haben. Und dann ein Anteil kann natürlich an den anderen Sachen weiterforschen. Wäre ja super, weil wir wissen ja nie, was man sich noch ausdenken kann. Aber wie gesagt, Thema auch DeepSeek, ne? Eine KI-Revolution kann als einen der Zielparameter haben, sei so energieeffizient wie möglich. Das hatten die in Silicon Valley nicht. Die haben halt gesagt, wir brauchen dreimal so viel Energie wie vorher. Punkt. Also deshalb ist es ja so wichtig, was sind meine KPIs, meine Key Performance Indikatoren, auf die ich Innovation ausrichte. Und wo ich sage, das sind die qualifizierenden Parameter, mit denen wir möchten, dass bestimmte Revolutionen in technologischer Variante uns die Welt verbessern lassen.
Mehrere Parteien haben die Hoffnung, dass es bei der Kernenergie zu bahnbrechenden Innovationen kommen könnte. Union, FDP und BSW wollen da weiter forschen. Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung sagt allerdings, bis neue Technologien wie Kernfusion oder Atomkraftwerke der sogenannten vierten Generation einsatzbereit wären, dauert es noch mehrere Jahrzehnte, also zu lange, um die Klimaziele zu erreichen. Neben dem Engagement in der Forschung will die Union prüfen lassen, ob das Wiederanfahren der zuletzt stillgelegten herkömmlichen Atomkraftwerke unter, Zitat, vertretbarem technischem und finanziellen Aufwand möglich ist. Die FDP will es den Betreibern überlassen, ob sie die alten AKW wieder anschmeißen. Die AfD will die Kernenergie sogar ausbauen. Die SPD, die Grünen und die Linke sind generell gegen Atomkraft.
Vor 10 Jahren, das jährt sich dieses Jahr zum 10. Mal, war ein großer Weltverbesserer-Moment. Da haben sich die Staaten der Welt in Paris darauf geeinigt, okay, 1,5 Grad, wir wollen den Temperaturanstieg darauf möglichst beschränken. Und das wurde ja riesig gefeiert. Das war so ein Moment von, boah, jetzt haben wir uns endlich zusammengerauft zu diesem Klimaabkommen. Jetzt tritt die USA aus, in Deutschland fordert das auch die AfD. Und angesichts der Wahlprogramme, in die wir jetzt gerade immer mal so kurz reingesprungen sind, wie realistisch ist das, dass wir es noch hinbekommen mit den 1,5 Grad, dass es nicht sich stärker erwärmt?
Ja, also im Prinzip ist die Frage mit den 1,5 Grad, stellen viele inzwischen in Frage, ob das überhaupt noch möglich ist. Und das Allerwichtigste ist ja aber zu sagen, und wenn wir das nicht schaffen, ist 1,8 auch super. Und definitiv dreimal so gut wie 3 Grad. Also deshalb ist mir so wichtig, jetzt gerade 2 Dinge zu verhindern, dass in dem Moment, wo es nicht mehr schaffbar ist, entweder man sagt, es ist eh zu spät, das sehen wir auch, ne? Jetzt gehen wir nur noch in die Klimawandelanpassung. Also 3 Grad, 4 Grad anpassen, ist so ein bisschen fraglich, ob die Personen die Modellierung, was eine 3 Grad, 4 Grad Welt bedeutet, auch gelesen haben. Und der zweite Punkt ist aber dieses Aufgeben oder verzweifeln. Das ist genauso wichtig, dass wir das nicht tun, weil Zukunft bleibt offen, weil wir wissen nicht, zum Beispiel wieder DeepSeek oder andere Durchbrüche, wo wir sagen, die Prognosen dessen, wo wir ganz viel Energie brauchen, wie intensiv das war, könnten sich ja an der einen oder anderen Stelle nochmal verschieben, wenn solche Durchbrüche in dieser Größenordnung tatsächlich möglich sind. Und deshalb ist weiter das Suchen konsequent machen und so schnell wie möglich in die Veränderung kommen und vielleicht auch sehr stark jetzt an Lösungen suchen, die die Klimaanpassung und die Klimawandelverhinderung zusammendenken. Womit ich nochmal bei diesen räumlichen Lösungen bin, bei den Nature-Based Solutions bin, ne? Wo man Schwammstädte baut und da gleichzeitig sie auch begrünt. Also Schwammstädte sind die, die dann Überflutungen besser absaugen können und einbinden können. Häufig ist das mit Begrünung und Öffnung der versiegelten Flächen zusammen. Dann setzen sich da auch mehr Bäume, Moose, die kühlen Flächen, damit es nicht so heiß, wenn der Klimawandel ist. Also man kann wirklich sehr kreativ auch versuchen, das, was wir nicht mehr aufhalten können, dem was entgegenzusetzen und das aber in einer Form zu tun, die den Wandel und die Intensität des Wandels gleich mit wieder rausnehmen kann. Also die beiden auch nicht gegeneinander ausspielen, entweder Vermeidung oder Anpassung, sondern sagen, Anpassung, wo ich Vermeidung mitdenke, das sind eigentlich so die Durchbruchlösungen. Und deshalb, ja, es ist mehr als Zeit, aber es ist nie zu spät, weil das eben eine offene Entwicklung ist und jeder Trend sich auch nochmal drehen kann. Es kommt drauf an, was wir tun.
Ich frage jetzt eine verkürzte Frage, das ist mir schon bewusst, aber also ich finde, das Ziel war 10 Jahre so super prominent. Ich kann jeden und jede verstehen, die sagen jetzt und resignieren oder frustriert sind, wenn es so wahrscheinlich ist, dass das nicht mehr eingehalten wird. Und du als jemand, die Politik bei dem wissenschaftlichen Beirat so hautnah beraten hat oder auch, glaube ich, darüber hinaus ja im Austausch ist mit verschiedenen Parteien. Wie nimmst du Politiker und Politikerinnen wahr? Haben die das in der Breite verstanden? Wie wichtig ist es, also so wichtig, wie es dir ist, haben die das verinnerlicht? Und falls ja, wer ist denn dann schuld, dass wir es nicht schaffen? Und das meine ich mit, ich weiß, es ist verkürzt, aber natürlich fragt man sich, ist die Politik schuld? Oder sind es die Bürgerinnen und Bürger, die der Politik nicht genug Druck machen? Was ist, wo im Gefüge muss mehr Spannung drauf?
Also als systemisch denkende Person gucke ich ja immer auf mehrere Treiber von einer Entwicklung. Weil dann habe ich auch mehr Ideen darüber, wo könnte man intervenieren. Und versuche auch Schuld häufig mit Strukturen, die es schwer machen, zu ersetzen. Ne? Weil wir sonst so schnell auch sagen, bist die nicht, kann ich nicht. Das ist ja ein ganz, ganz beliebtes. Aber wir wissen alle, wir können uns bewegen und im Idealfall machen wir dann die Bewegung für andere auch leichter. Und deshalb ist so ein gesamtes System anzugucken eigentlich immer relevant. Also warum ist Veränderung schwer? Die Unternehmen sagen, die Konsumierenden wollen nicht. Dann sagen die Konsumierenden, das ist aber zu teuer. Dann heißt es aber, ohne politische Intervention können sich die Preise nicht ändern. Ohne Innovation werden wir auch nicht die Produkte hinbekommen. Das heißt, ich kann dann jeder und jede sagen, oh, bevor die nicht, kann ich nicht. Oder ich kann sagen, ist ja super, jeder von uns hat einen Hebel in der Hand. Mhm. Ne? Ihr könnt anfangen, die Politik umzumachen. Dann ist es für uns viel leichter, die Innovationen A zu entwickeln und B halt auch interessant zu machen im Sinne von eines Geschäftsmodells. Dann können die Medien vielleicht mal anders darüber berichten. Also statt die 3 Vs mal zu sagen, hey, das ist doch super, man könnte jetzt tatsächlich nur durch den Auswahl dessen, was man sich auf den Teller legt, einen riesen Beitrag dazu leisten, dass wir die Grundwasserverseuchung, die Tierquälerei und das Abholzen der Regenwälder zurückdrehen, wenn wir jetzt mal bei den Fleischkonsum angekommen sind. Und dann könnte man das auch mal als Erfolgsverkündung, anstatt immer nur so Berichtspflicht beispielsweise mal auch reinbringen. Ich fand es super, wie die Zeit angefangen hat, einen Energiemonitor zu machen, wo sie gezeigt haben, guck mal hier, wir haben so viel zugebaut. Also wir brauchen ja auch diese Erlebnisse von, funktioniert, ja. Wir sind auf einem guten Weg. Aber was wir gerne machen, ist nur auf die ökonomischen Indikatoren schielen und dann sagen, oh, ist aber alles schlimm. Ja, aber die ökonomischen Indikatoren sind blind. Sowohl für die soziale Verteilung, als auch für das, was an Schadschöpfung, also an ökologischer Zerstörung in dem, wie wir es heute machen, drin ist. Und auch bei dem Ganzen, wo entstehen eigentlich viele gute Sachen, für die man nicht bezahlt. Und das sind ja 3 ganz, ganz wichtige Zutaten eigentlich von dem, was wir sagen würden, was wir in einem Wohlstandsmodell der Zukunft auch schützen wollen. Und deswegen ist es so relevant, wirklich zu beschreiben, welche unterschiedlichen Möglichkeiten gibt es, Veränderungen zu beschleunigen, einzuladen, die unterschiedlichen AkteurInnen an diesem gemeinsamen Prozess teilzunehmen und dann natürlich auch positiv darüber zu berichten, um auch zu sagen, welche Indikatoren brauchen wir denn dann, damit man die qualitative Veränderung sieht. Und dann kann übrigens das gleiche Bruttoinlandsprodukt bestehen bleiben, aber ich habe eine komplett erneuerbar betriebene Wirtschaft.
Das ist eine schöne Überleitung zu einer Frage, die mir mein letzter Gast mitgegeben hat. Marc-Uwe Kling war hier, der Autor. Und er wusste noch gar nicht, wer als nächstes kommt. Und die Frage, die er aber dir mitgeben wollte, und es passt so schön, weil du dich so intensiv mit Kommunikation und Wissenschaftskommunikation vor allem auseinandersetzt, ist, wie dringen wir durch?
Ich habe die Erfahrung gemacht, also wir haben jetzt Mission Wertvoll auch gegründet als ein neues Startup vor knapp 2 Jahren, weil wir gesagt haben, wir wollen anders die Geschichten erzählen. Also wir wollen erstmal die Geschichten von denjenigen, die schon auf dem Weg sind, erzählen, weil die einfach in den Nachrichten zu wenig vorkommen. Weil dieses negativ orientierte, skandalisierende, personifizierende macht eigentlich so unsichtbar, wie viele Menschen einfach ganz pragmatisch in unserer Gesellschaft einfach Lösungen bauen, einander helfen, die Sachen in die Welt bringen. Und das Zweite ist zu sagen, wir müssen mal korrigieren, wie diskutiert wird und wie der Diskurs geführt wird. Ne? Also das Wünschenswerte fällt ja immer raus. Wir reden gar nicht darum, wir wollen eigentlich Lebensgrundlagen erhalten und wir wollen uns gesund ernähren, sondern wir sagen, boah, die wollen uns das Fleisch verbieten. So, anstatt zu sagen, es ist ein wichtiges Mittel zum Zweck. Und als Nächstes dann eben auch, das ist unmöglich, das kostet viel zu viel. Ja, aber das Beibehalten Status Quo kostet ja auch ganz viel. Ist ja nicht normal, nur weil es da ist, und es ist auch nicht folgenfrei, nur weil es da ist. Die Krisen sind ja nur da, weil wir es bisher so gemacht haben. Aber in der Debatte müssen sich immer nur die Alternativen rechtfertigen. Und das ist mir der letzte Punkt, der spricht so ein bisschen zu dem, was mir auch wichtig ist, was ist der nächstmögliche Schritt? Nicht ein Gipfel hat nicht hingehauen und jetzt ist das Thema kaputt, sondern nein, es gibt natürlich weitere Prozesse, die finden woanders statt, die finden in einem Jahr statt. Das heißt, wir müssen nicht sagen, das ist vorbei, sondern es bleibt ein Kontinuum. Zukunft entsteht dauerhaft aus dem, was wir heute machen.
Ich glaube, dass oftmals, gerade, das habe ich dann auch so in meiner Community gemerkt, wenn ich danach gefragt habe, gab es halt so eine Hilflosigkeit oder Frustration. Boah, mir ist dieses Thema Klima wichtig, aber die Politik tut nichts, tut nicht genug. Oder die Medien. Also, dass man so sieht, oh ja, da sind diese großen Instanzen, die so viel Einfluss hatten und jemand empfindet, oh, die tun nicht genug. Was ist der größte Hebel, den der oder die Einzelne, jeder Einzelne in der Hand hat? Oder wo du sagen würdest, hier, wenn ihr die Diskussion um Klima verändern wollt oder selber euren Einfluss erhöhen, dann zieht mal an diesem Hebel.
Ja, ist schön, dass du schon beide genannt hast, weil wir haben mit den Scientists for Future am Anfang mal die 4F gesagt, da saßen wir bei mir im Büro und haben gesagt, was sind denn jetzt, weil alle Leute fragen, was können wir machen? Und dann war ich so bei Fliegen, Fleisch, Fummeln und Finanzen.
Moment, was ist Fummeln?
Fummel.
Okay, gut.
Man kann auch fummeln. Aber, ja, gut. Aber es geht um Klamotten. Ich wollte dann natürlich, ich liebe Alliterationen. Ich weiß nicht warum, da habe ich so eine Macke. Und Textil ist ja eine ganz, ganz wichtige Debatte gerade mit Fast Fashion und so weiter. Und dann eben, also Fleisch ist wirklich der allergrößte, das wird in den ganzen Umfragen mal komplett unterschätzt. Also was ist der allergrößte Hebel? Es ist tatsächlich Fleisch. Und der Co-Benefit ist ja meine eigene Gesundheit. Mhm. Also wenn wir das mal reduzierten um die Hälfte, dann wären wir ungefähr bei der Ernährungsberatung nur für uns, selbst wenn uns der Planet egal wäre. Ne? Und dann habe ich aber gedacht, wir müssen noch das Gesellschaftliche mitdenken, weil es sind ja so Konsumentscheidungen, also Finanzen, wo legst du dein Geld hin? Weil neben dem, was du an Zinsen dann vielleicht bekommst oder an Rendite, ist es ja so, dass das die ganze Zeit, wie wir so schön sagen, arbeitet. Mhm. Es arbeitet natürlich nicht, aber es bezahlt Menschen, die eine gewisse Arbeit tun können. Und das hat natürlich auch nochmal einen Effekt, was in einer Gesellschaft passiert und finanziert wird. Und die nächsten waren dann aber, also Fläche ist tatsächlich auch wichtig, Wohnraum, dieses immer größer und so weiter, dass wir da anfangen zu überlegen, wie können wir eigentlich den Druck auf diese begrenzten Quadratmeter reduzieren. Und da sind viele wieder so Nutzungskonzepte. Ne? Nutzen, Nutzen ist eigentlich wichtiger als alles vollbauen. Mhm. Aber das ist die Antwort, die wir nur aus der Politik hören. Und das nächste ist dann tatsächlich Flagge zeigen und funken. Also drüber reden, ne? Einfach im Gespräch bleiben und sagen, boah, das finde ich gerade schwierig, dass das so wenig Thema ist. Aber, und das ist mir so wichtig, immer wieder zu betonen, wenn wir die tieferen Befragungen sehen, wie Moin kommen, sie machen Sinus machen und so, dann sind Klima und Umwelt nicht weg, wie so gerne auch getan wird, sondern die sind da. Das Gefühl ist halt einfach, dass andere Dinge so in die Dringlichkeit gerutscht sind. Wie habe ich Zugang zu Wohnraum? Wie werden die Energiekosten sein? Inflation? Also diese ganz direkten sozialen Themen sind einfach so besorgniserregend für viele geworden, dass das andere ein bisschen dahinter zurückgerutscht ist. Aber es ist deshalb nicht weniger relevant im Sinne von, da möchte ich, dass sich da Leute drum kümmern oder ich würde da auch einen Beitrag leisten. Ganz zentral ist immer, ich würde auch mehr machen, wenn ich wüsste, dass andere es tun. Mhm. Und ich wünsche mir von der Politik und der Wirtschaft, dass sie mehr gemeinwohlorientiert arbeiten und nicht nur an sich selber denken. Und die Botschaften sind so wichtig, wenn ich bei Flagge zeigen und Funken unterwegs bin. Da sind wir nämlich aus der Schuldzuweisung raus in die Strukturen verändern. Der Politik nicht sagen, ihr müsst jeden Sonntag in der Sonntagsfrage super aussehen, sondern wir wollen gern Wirkung von euch sehen. Könnt ihr mal zeigen, wie eure Gesetze eigentlich darauf eingezahlt haben, dass wir diese gesellschaftlichen Ziele erreichen? könnt ihr bitte miteinander einigermaßen vernünftig umgehen, weil das wirkt nicht mehr besonders inspirierend, was da oben passiert, sondern wir verlieren komplett das Vertrauen. Gerade wenn ich im ganzen Wahlkampf links und rechts behaupte, die anderen werden das Land vor die Wand fahren und dann muss ich doch wieder Koalitionen schmieden. Das ist ja einfach sehr kurzsichtig, in dem, wo man sagt, worauf vertraue ich denn jetzt eigentlich noch? Diese völlig überzogenen Deklarationen. Und dann sagt man, ist alles doch nicht so schlimm gewesen, jetzt arbeiten wir doch zusammen.
Ja.
Oder will man von Anfang an vielleicht mehr im Ideenwettbewerb stehen, ne, und sich da positionieren, weil das, glaube ich, viele inspirieren könnte. Dann kann ich ja immer noch sagen, guck mal, die wollen so weit technologieoffen sein, die wollen nicht so, ich finde das cooler und das Bildungskonzept finde ich super. Häufig kommen wir dann, glaube ich, nämlich auch zu dem Punkt, dass wir merken, jede Partei hat was, was ich gut finde und was vielleicht bei anderen fehlt. Und dann sind Koalitionen noch nicht so schlimm. Sondern im Idealfall kriege ich dann vielleicht auch 2, 3 zusammen, wo ich sage, wie spannender die Fortschrittsampel hätte sein können. Ne? Dass man sagt, die können sich darauf fokussieren, die darauf. Ja. Und ich hoffe, dass die das in den Schwerpunkt setzen. Also dieses, dass wir wieder sehen, dass Politik A, die Wirkung hat, dass unser Leben und unsere Entscheidungen leichter macht. Und B, dass das, diese Absicht und die Fähigkeit, auch wirklich sie wirkungsvoll auszurichten, dass wir das wieder auch hochhalten als einen Anspruch, aber dann auch Dankbarkeit, weil nichts ist gerade brutaler, glaube ich, als der Job einer Politikerin oder Politiker.
Das wäre ein gutes Schlusswort, aber ich habe noch ein weiteres F für deine Alliterationslinie, nämlich das F von Fragebogen. Du hast bei uns im Fragebogen geschrieben, wir fragen manchmal eine Begegnung, die dir besonders im Kopf geblieben ist. Und da hast du gesagt, die Begegnung mit dem Songwriter-Musiker Brian Eno, Zitat, weil er eine Antwort gegeben hat, die mich erst total verärgert hat und nun anleitet. Was hat er zu dir gesagt?
Ich weiß gar nicht, Anfang meiner 20er, glaube ich. Und es war so ein Panel und ich bin danach zu ihm hingegangen und gesagt, was soll ich denn machen? Also was ist das Wichtigste, was ich tun kann jetzt in dieser Situation? Weil er war ja der Wissende und ich wollte so gerne. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, follow your heart. Also folge deinem Herzen. Und ich dachte so, hä, was für eine Scheiße ist das denn? Das gibt mir ja keine Antwort, keine Sicherheit.
Ja.
Und ich wollte von ihm, der sich da viel länger mit beschäftigt hat, jetzt einfach sagen, wenn du das machst, bist du auf der richtigen Seite.
So wie ich dich eben gefragt habe, ein bisschen.
So, genau. Ja. Ich finde, er hätte vielleicht noch ein paar Parameter einstreuen können. Aber im Endeffekt komme ich da im Moment selbst häufig hin, genau das zu sagen, nicht ohne sich auch tatsächlich auseinanderzusetzen mit Wirkung und Werten und Wirklichkeit. Aber du wirst vor allem dort deine Kraft entfalten, wo dein Herz drin ist. Und deshalb, du musst nicht die ganze Welt retten. Du kannst dich auch nicht um alles kümmern, aber du kannst für dich ein paar Dinge aussuchen, die dir wirklich wichtig sind und wo du dranbleibst. Und gerade jetzt in so Gegenwindzeiten ist es ganz wichtig, dass dein Herz dahinter steht, weil dann entwickelst du so eine freundliche Penetranz oder eine Möglichkeit, immer wieder aufzustehen. Und das darf, oder ja, Empfehlung zusammenzufinden, damit man nicht in diesem Burnout-Aktivismus oder solche Sachen landet.
Ja, okay, Grüße gehen raus an Brian Eno. Danke, dass du das geteilt hast und dass du mit mir hier eine gute Stunde verbracht hast.
Vielen Dank.
Das war eine gute Stunde mit Professor Dr. Maya Göpel. Ich hoffe, wir konnten euch dabei helfen, euch einen Überblick über die klimapolitischen Themen in diesem Wahlkampf zu verschaffen und über die Positionen und Pläne der Parteien dazu. Ich finde, dass so im direkten Vergleich nochmal gut rauskam, dass die Parteien eben unterschiedliche Prioritäten setzen. Die einen sagen, um die Klimaziele zu erreichen, braucht es vor allem eine starke Wirtschaft und dass man Unternehmen deshalb nicht zu stark regulieren sollte. Die anderen legen besonderen Wert darauf, dass Klimaschutzmaßnahmen sozial verträglich und gerecht gestaltet werden. Und dann gibt es noch die AfD. Über die haben wir jetzt kaum gesprochen, weil sie aber auch so gut wie alle Klimaschutzmaßnahmen ablehnt und im Gegensatz zu den anderen Parteien uns Menschen nicht als Ursache für den Klimawandel ansieht. Jedenfalls, mit eurer Stimme könnt ihr ausdrücken, welche Priorität ihr für sinnvoll haltet und der so in einer möglichen neuen Regierung mehr Gewicht verschaffen. Mein Name ist Eva Schulz, ihr findet mich auch auf Instagram und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Falls euch diese Folge weitergebracht hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr sie euren Freunden schickt oder sie auf Social Media teilt. So lernen nicht nur noch mehr Leute Deutschland 3000 kennen, sondern wir können auch deutlich machen, dass das Thema Klima eben doch eine Rolle spielt bei dieser Bundestagswahl. Bestimmt spielen aber ja auch noch andere Themen für eure Wahlentscheidung eine Rolle. Und da würde ich gerne noch kurz schamlos Eigenwerbung machen. Ich habe nämlich nicht nur gepodcastet in den letzten Wochen, ich habe auch 2 Reportagen veröffentlicht.
In der Reihe Deutschland, warum bist du so, geht es zum einen um die Preissteigerungen, die ja richtig, richtig vielen Leuten gerade Sorge machen in Deutschland. Und dann eben auch um die Frage, muss Vermögen vielleicht umverteilt werden? Oder wie kriegen wir unsere Gesellschaft und auch die Chancengleichheit in unserer Gesellschaft wieder gerechter? Und das andere Thema dreht sich um den Krieg in der Ukraine und die Frage, inwieweit der auch zu uns kommen könnte. Wie ist es um Krieg und Frieden, um die Sicherheit in Deutschland bestellt? Dafür war ich unter anderem bei der Luftwaffe, aber auch auf einer Friedensdemo und habe mir unsere Zivilschutzmaßnahmen in Deutschland angeguckt. Super spannend. Also wenn ihr mögt, guckt mal rein. Es sind 2 halbe Stunden. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. Und ansonsten lohnt sich natürlich auch immer ein Blick in die ARD Audiothek, denn ganz, ganz viele Formate machen gerade Infoinhalte rund um die Bundestagswahl oder auch ein bisschen was Lustigeres. Und das tut ja manchmal so zur Abwechslung auch ganz gut. Jeden zweiten Freitag zum Beispiel nimmt die Satirikerin Sarah Bosetti die Themen der zurückliegenden Woche auseinander, die sie und ihren Gast besonders beschäftigt haben. Egal ob jetzt Weltpolitik, Promiklatsch oder Netzempörung. Sandra Maischberger und Thorsten Sträter waren da schon zu Gast, genauso wie Nathalie Amiri, Florian Schröder oder auch Maren Kreumann. Rund 50 Minuten lang wird da überspitzt, gelacht und knallhart alles kommentiert, was aus Sicht von Sarah Bosetti schiefläuft. Genauso kümmert sich ja auch Extra 3 seit mehr als 40 Jahren im Fernsehen um den Irrsinn der Woche. Und deswegen gibt's jetzt Extra 3 Bosettis Woche als meinungsstarken, kurzweiligen und überraschenden Podcast immer pünktlich zum Start ins Wochenende. Das war's von mir. Ich sag danke fürs Hören und bis in 2 Wochen.
Deutschland 3000, eine gute Stunde mit mir, Eva Schulz, ist ein Podcast von Enjoy vom NDR. Redaktion: Gina Toneik, Merle Hümberg und Ruby N. Schwietal. Gästemanagement: Axel Schöning. Produktion: Merle Hümberg und Axel Schöning. Social Media: Kim Vanessa Schang. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat.
Und natürlich muss ich jetzt ganz, ganz zum Schluss noch fragen, hast du auch eine Frage, die du meinem nächsten Gast mitgeben willst, ohne ihn zu kennen?
Ohne ihn zu kennen? Mhm. Weil ich mich ja gerade mit den Themen Werte beschäftige, welche 3 Werte, glaubst du, wenn wir die hochhalten, könnten so richtig das Ruder rumreißen?
Ah, die finde ich sehr schön. Kriegt morgen Bodo Wartke.
Aha.